und intensiv. So wird auch diese Folge vom Scouting Report. Hallo, guten Morgen, liebe Leute.
Diese Slash Folge Hangover. Wird immer Slash Thanksgiving Hangover.
Oh, Herr Werner, guten Tag. Slash Hangover Tag. Thanksgiving. Und dieses Scouting Report Slash Hangover Thanksgiving wird euch präsentiert von Visa.
Dem offiziellen Partner der NFL. Happy Friday. Guten Tag,
Patrick. Happy Faktor. Thanksgiving.
Na, ist ja vorbei.
Ach so,
das war ja gestern. Das war ja gestern. Frag doch mal noch kurz die Bromantiker, ob sie das wissen, was du mich gerade gefragt hast, ob sie das gleiche Problem kennen.
Und ich schwöre dir, das kennt jeder.
Natürlich. Oh, ist okay, das können
aber
wir nicht.
Aber darauf wollen wir jetzt nicht eingehen.
Stell mal vor. Ah, so, ja.
Weil wichtig ist ja nur, du kennst es.
Wir haben 3 Spiele, die wir jetzt hier besprechen. Ich habe nur das erste geschafft, ganz ehrlich, ich war dann weg.
Wie das erste?
Nein, ich habe das allererste Spiel, was nicht auf ProSieben übertragen wurde, habe ich auf den Game Pass geguckt. Also das
habe ich auch geguckt und danach habe ich
Lions-Spiel.
Bis zur Halbzeit habe ich noch Dallas geguckt.
Das hat mir gedacht, oh shit. Das waren 3 geile Spiele, by the way. Also richtig geile Thanksgiving-Spiele. Aber
ich habe alle 3 richtig getippt.
Ich auch. Wir mussten ja die Tipps ein bisschen früher abgeben.
Nee, du hast doch auf die Lions getippt, oder nicht?
Nein, das war letzte Woche, wo ich das Upset getippt habe. Aber gegen die Bills. Aber weißt du was? Komm. Die Bills gegen die Detroit Lions in Detroit.
Alter.
Und das Ding. Puh. War richtig knapp, sie gewinnen, die Buffalo Bills gewinnen
jetzt
mit einem
ich,
Game-Winning
Field Goal.
Woher dein
Sohn die hohen Töne hat?
Wo ist denn beim Game, hä? Achso, das war 28-25, gewinnen die Buffalo Bills das Spiel. Und mit 22 Sekunden zum Schluss, es war ein ausgeglichenes Spiel, schaffen es die Buffalo Bills nochmal in Field Goal Range zu bekommen und schießen das Game-Winning Field Goal. Und da geht gerade wieder auf NFL Memes dieses Bild rum, wo Josh Allen und Stephon Diggs sich so umarmen und so.
Ja, das habe ich gesehen.
Was haben die da hingeschrieben? Was war es nochmal so? Das war wieder ein geiler Text dazu. Aber die sind da echt mit einem blauen Auge davongekommen. Und man muss sagen, die Detroit Lions gewinnen gerade den Respekt von allen anderen Teams da draußen in der NFL, von allen, glaube ich, Kritikern, von allen Football-Fans allgemein. Sie hatten mehrere Spiele hintereinander jetzt gewonnen. Letzte Woche das Upset und dann so ein Spiel hier abzuliefern gegen die Buffalo Bills, die ein sehr gutes Team sind, das ist schon nicht schlecht.
Und wo du sagst Defense, die Defense der Buffalo Bills ist eine gute Defense, müssen wir nicht drüber streiten. Aber die Offense der Detroit Lions, ich sag dir eins, Jared Goff ist kein Top-5-Quarterback, nicht Top 10, aber vielleicht Top 12. Weil er macht seinen Job gut. Er hat gestern echt gut gespielt. Josh Allen, du hast das Spiel auch gesehen. Und du hast ja auch gehört, wie sie drüber gesprochen haben.
Ja, Mann.
Der ist verletzt und zieht durch. Er hat was mit seinem Ellenbogen. Und du hast gesehen, einige Würfe landeten echt im Dreck, ne?
Ja, das ist halt nicht der Josh Allen, den man
Nein.
kennt. Ja.
Aber was ich imposant fand, die letzten beiden Drives, wo du gesagt hast, jetzt kommt es drauf an, hat er die Beine in die Hand genommen und hat sich zusammengerissen unter Schmerzen. Und was hat der bitte für Kanonen geworfen? Ich weiß, bis kurz vor Schluss war auch Stephon Diggs hatte irgendwie 4 Catches für 20. Und dann die letzten beiden Drives, Clutch Catches, besonders dieser letzte Drive, als sie ausgeglichen haben, weil ihr müsst wissen, die Lions haben mit einem Field Goal ganz kurz vor Schluss ausgeglichen und es waren noch 23 Sekunden übrig.
Hab ich
23. Gesehen. Es steht 25-25. Ich denke, okay, Overtime. Und dann, okay, 23 Sekunden. Und dann sagte noch Tony Romo, hey, wir wissen seit dem letzten Jahr, Mahomes und Allen reichen auch 13 Sekunden. Und der schafft es wirklich. Der erste Pass gleich, dieser Bender über die Mitte zu Stephon Diggs. Nice. So ein kleines Fenster, so, mit so viel Schmackes geworfen. Das muss richtig wehgetan haben. Er hat sich das Beste für den Schluss aufgespart. und hat nochmal geliefert und dann Tyler Bass vor 66.500 sknetzt das 45-Yard-Field-Goal und sie gewinnen dieses Spiel noch. Aber es war knapp.
Aber ich glaube schon, dass du als Lions-Franchise enttäuscht bist, dass du das Spiel verloren hast. Aber ich glaube, du nimmst so viel Positives. Das ist eines von diesen Spielen, wo du sagst, das ist trotzdem so Gefühls-alternating. Ne? Sagen so, ey, es ist eine Niederlage, aber es ist nicht eine Niederlage wie am Anfang der Saison.
Du kannst
stolz
sagen,
darauf sein, dass du gebattelt hast. Und am Ende sind die Buffalo Bills einfach das talentiertere sozusagen Roster. Und sie haben es aber jetzt geschafft, sich in so eine Position zu packen, dass sie jetzt diese Saison nochmal stark finishen können. Ne? Also ich, am Anfang der Saison war ich auch, wo ist denn dieser ganze Hype hin? So aus Hard Knocks, alle waren Fans und auf einmal verlieren sie Spiele, alles war weg. Du hast an sie geglaubt, aber sie haben ganz schnell verloren. Dann hast du auch mal ganz schnell Flip the Switch gemacht. Also okay, hast du gegen die Lions noch getippt?
Und jetzt ich musste sie nur tippen, das heißt nicht, dass ich nicht für sie gerootet habe, aber sie haben, guck mal, wichtig ist, dass sie sind ein ascending Team, das heißt, es geht bergauf bei ihnen. So, und auch wenn sie jetzt verloren haben, ist das für mich jetzt kein Dip, weil sie haben echt gut gespielt. Amon-Ra St. Brown,
10
Targets, 9 Catches, 122, der geht richtig steil.
Und diese eine Jet Sweep zum First Down beim 4-1 war auch nice.
Very nice. So,
der macht sich echt einen Namen gerade, ne? Sam Brown. Das ist schön zu sehen. Geiler Typ, ey. Geiler Spieler, mega sympathischer Typ. Den gönnt man das. Anzalone. Diese Interception da unten. Er hatte fast sogar noch eine. Da haben die es aber dann doch, war doch incomplete, weil der Ball den Boden berührt hat. Aber ja, die Defense war on point die ganze Zeit. Und du hast gesehen, bei den Buffalo Bills hat es ein bisschen so gehapert. Ja, keine Ahnung, ist es Josh Allen jetzt mit seinem Ellbogen? Ja, er kämpft durch eine Verletzung. Wie gesagt, gefühlt jeder Spieler hat eine Verletzung in Woche 12. Weil Tony Romo hat
ist natürlich Kacke für den Quarterback.
Tony Romo ich habe auch einen Tweet gleich dazu gesehen von Ex-Teammate Darius Butler, dass Tony Romo war die ganze Zeit so am Excuses machen für Josh Allen während des Spiels.
Ja,
weißt du? So, wo ich sage, ey, entweder bist du gesund genug, um zu spielen, oder du bist nicht gesund und du musst dann also an die Seitenlinie. Aber natürlich, Respekt an Josh Allen, aber man kann nicht denn die ganze Zeit darüber reden, weil jeder O-Liner, jeder D-Liner, jeder Receiver, ey, glaub mir, Sam Brown hat auch richtig auf die Hüfte bekommen, hat auch weiter gespielt.
Ja.
Das verstehst du? So, aber natürlich kriegen ein Ellbogen, Quarterback, ich verstehe schon, aber ja.
Aber die Lions sind wirklich so nah dran, wenn du dir anguckst, sie hatten auch so ein paar dämliche Fehler, ne? Also zum Beispiel, warte mal, was war denn das nochmal? Williams hat gefumbled, einmal in der ersten Halbzeit war schon, aber in der Hälfte schon von den Bills, das hat wehgetan. Denn der Safety, den Jared Goff genommen hat, da bei 3. und 13 oder 3. und 16, und du machst 5-Step und stehst da hinten in der Pocket? Hä?
Das war hart, weil das war wirklich dumm. Da musst du, dumm, der Ball muss weg. Du bist in der Endzone, und das meint Patrick gerade für die Leute, die sagen, hey, okay, aber ich muss ja probieren, das First Down zu bekommen. Nein, Situational Football, du musst wissen, 3. und 15 heißt, du brauchst lange tiefe Routen, wenn du das First Down holen möchtest. Und dann steht er nicht nur seine 3 Sekunden dort, sondern er steht gefühlt 5 Sekunden in der Endzone und dann wird er gesackt von Late Rush sozusagen. Boah, wie heißt der?
Ed Oliver.
Ich weiß, sorry. Ed Oliver hat ein mega Spiel gemacht. Aber auf der anderen Seite, die Lions, der Defensive End, der...
Austin,
wie hieß der nochmal?
Austin Bryant. Mit dem
Roughing the Passer. Nein. Da ist ein... Warte mal, wo ist der? Warte, ich muss ihn suchen. Warte, ich hätte ihn Stats. Warte.
So, wen suchst du denn?
Warte, hier. James Houston. Ich glaube, es war James Houston. Der war vor dem Spiel im Practice Squad, wurde elevated, hochgebracht... Sechs. Und hatte 2 Sacks. Und ich habe mir das natürlich, ich gucke mir es dann auch an, Ex-Pass-Rusher, das waren keine so Glücks-Sacks, ne? Irgendjemand anderes macht den Druck und der rennt dann da rein. Das war ein richtig, der hat richtig geil gespielt. Der war slippery, der hatte richtig geile Pass-Rush-Moves. Der war richtig spritzig unterwegs. Richtig geiler Spieler.
Der ist klein, ein kleiner Outside-Linebacker.
Patrick, das
1,85.
Das war der erste Spieler von Deion Jackson State, ne, wo er ja der Head Coach ist, der gedraftet wurde.
Von Deion Sanders.
Deion Sanders, habe ich jetzt Jackson gemacht. Deion Sanders, Jackson State.
Richtig.
Von dem College. War sein erster Spieler, der gedraftet wurde, wo er der Head Coach war. Und der hat richtig abgeliefert. Thanksgiving Football, was sagen wir immer? In den Primetime-Spielen, das ist die große Bühne. Jeder in den USA hat Thanksgiving Football geguckt. Also Respekt an ihn. Wollte ich einmal nochmal hier
aber schauen. Ich wollte nur sagen, dass die Detroit Lions sich auch, weißt du, die werden sich angucken und sagen, ja, dann Badgley hat noch ein Field Goal verschossen, 29 Yards. Oh. Und dann Austin Bryant bei...
Warte.
Ja, das hat er gejinxt. Das war so schlimm. Der trifft immer, 100%.
Ja, der hat keinen Field-Goal verpasst und kein PAT. Oder?
So, und guck mal, 3 Punkte. Dann Austin Bryant, dieser Roughing the Passer-Call, wo ich mich frage, hat er nicht gemerkt, dass der Ball schon raus war? Weil er hittet ihn. Das war schon jetzt nicht, das wäre kein Late-Hit gewesen. Aber dann zieht er ihn noch runter und finisht das Tackle, wo du sagst, oh, alter Junge, was ist denn da los? Und das hat den Drive am Leben gehalten, ne?
Sie haben 5 Punkte verschenkt.
Aber hast du gesehen, Austin Bryant, der mit der Defensive End, 6'5", 250, wie der Typ aussieht, der ist yoked up. Der sieht aus wie so eine Comicfigur.
Manche Spieler sowieso... Ich habe mir jetzt auch damals, wo ich noch aktiv unterwegs war, und ich war in meinem besten Shape, habe ich immer gesagt, Alter, wie seht ihr denn alle aus, ey? Wie kriegt man so einen Körper? Weißt du, und das Schlimme ist, wirklich das Schlimme, und es ist kein Bullshit, du hast es auch gesehen, manchmal die so aussehen, sind die jeden Tag Fastfood fressen, die gar nicht im Fitnessstudio die härtesten Arbeiter sind. Also es ist wirklich, manchmal ist es wirklich einfach gute Gene.
Und guck mal, sei doch stolz, dass du mit diesem Körper...
dieser deutsche Kartoffel hier.
First-Round-Pick? Das hätte kein anderer geschafft. Nur du.
Siehst mal, wie hart ich gearbeitet habe, diesem Körper es zu schaffen.
Du hast es geschafft, die Formel 1 zu gewinnen mit dem VW Käfer.
Ich hoffe.
An allem mit Dudu. Mit Dudu hast du die Formel 1 gewonnen.
Ich hoffe, mein Sohn kriegt ein bisschen die Gene von meiner Frau. Die Size von mir, aber dann die Gene wirklich, um Muskulatur aufzubauen.
Ja,
von meiner
aber
Frau.
Wir haben ja,
weil bei
wir
mir
haben
war
ja
immer Masse.
Gesprochen. Wir haben gerade drüber gesprochen.
Masse.
Dein Sohn wird 6'8", 350, Opernsänger.
Leute, weil es aktuell gerade ist hier in diesem Podcast, ich habe Patrick gestern ein Video geschickt. Ich war im Kino mit meinen beiden Töchtern, meine Frau ist mitgekommen, meinem Sohn hat noch ein paar Einkäufe gemacht für Weihnachten. So, dann...
Jetzt kommen immer meine Sohn-Geschichten.
Ey, aber wir sind im Einkaufszentrum.
Aber das Video ist sehr lustig.
Weil das halt so extrem. Und mein Sohn, ich komme hoch und wir hören aus dem Kino, was attached ist, sozusagen zum Einkaufszentrum. Und das ist so ein ganz langer Gang. Und sie ist wahrscheinlich 200, 300 Meter entfernt. Und wir hören schon meinem Sohn und ihrem Bruder. Und die sagen so, oh, das ist Ace. Und dann kommen wir hoch und meine Frau ist schon die ganze Zeit so, weil der ganze Zeit dieses... Und es halt überall.
Aber Leute, das ist noch 3 Oktaven höher. Das hört sich gar nicht an, als wäre es ein Mensch oder ein
Lebewesen. Das hört sich an, als wäre es fake. Das ist wirklich so. Ich habe Patrick ein Video geschickt und meine Frau sagt einfach die ganze Zeit, das hat er 2 Stunden gemacht. Das war so unangenehm, weil jeder hat mich angeguckt, egal wo ich drin bin. Ey, das ist so geil, ey. Okay,
obwohl, eigentlich ist er wie du, ne? Er ist ein Laberlauch. Er mag seine eigene Stimme.
Ja, ein Laberlauch, ja. Das ist Babysprache, Laberlauch. So, wir haben, das war
die
das Lions-Spiel.
Gegen die Cowboys kam danach. Die Giants haben verloren, 20-28. Und in der ersten Halbzeit danach bin ich ins Bett gegangen, weil ich war echt ein bisschen zerstört und müde. Da habe ich gedacht, oh shit, ey, was wird das hier? Habe ich die Cowboys falsch eingeschätzt, aber muss sagen, Dak Prescott sah echt knusprig aus, aber die 2 Interceptions, die eine, da wollte er den Ball so backshoulder, die wurde dann getippt und die andere dachte, er hat einen Free Play. Aber der Defender ist schnell genug aus der Neutral Zone gekommen und hat den Ball Richtung Seitenlinie geworfen. Gutes Play, aber er ist wieder zurückgekommen, hat am Ende des Spiels dann doch noch 2 Touchdowns geworfen. Die Titans haben richtig gegessen. Die Titans haben gegessen.
Keine andere Positionsgruppe, also keine andere Titan-Gruppe in der NFL ist so produktiv wie die vier Titans, die da immer benutzt werden, gefühlt.
Ja, Ferguson, Schultz und wer ist denn der andere noch? Elliott? Nee. Ich weiß,
Ferguson, Schultz.
Und da fehlt mir der eine noch.
Da spielen vier Titans die ganze Zeit. Die haben sehr viele Pakete, auch wo drei Titans drauf dem Feld sind. Weißt du, wer mir richtig gefällt, aber weil wir gerade über
Pass-Catcher. McKeon, Ferguson, genau. Hendershot, die haben ja richtig viele.
Ja. Weißt du, Patrick, wer für mich wieder, der jetzt so langsam wieder kommt nach seiner Verletzung? Michael Gallup. Ey, der Typ hat zwei
Was
oder
hat
drei.
Der, drei.
Was für krasse. Drei hat er gesnatcht.
Ey.
Also das war dieses. So, Leute, so auch nochmal für euch so. Es gibt Catches und dann gibt es richtig geile Catches. Und der Typ hat einen Defense-Spieler auf dem Rücken und du hörst sogar, wie der Ball in die Handschuhe sozusagen so, dück, wie so ein Baseball, weißt du? Wie
Alter, als weißt du, so was das für ein Catch war? Das war der Grown-Man-Catch. Das ist so, wenn Papa mit den Kindern im Garten spielt und der Ball so kommt und so, gib mal her jetzt das Ding. Ey, das war krass.
Der hat richtig geile Hände gezeigt gestern wieder im Spiel und es ist schön zu sehen, dass er hat ja Verletzungspech und wenn der jetzt warm wird, ne, und mit CeeDee Lamb und mit
OBJ.
Schultz, denkst du, weil das ist ja das Thema, ja, ob er zu den Giants
schon.
Oder zu den Cowboys geht.
Nein, der geht nicht zu den Giants.
Nein.
Jetzt.
Weil, pass auf, die Giants haben auch wieder gezeigt, stoppst du Barkley und das Laufspiel? Sorry, das habe ich gesagt, ich habe Hass dafür bekommen letzte Woche. Die Giants, sie sind, was sie sind. Es ist, was es ist. Sie sind, was sie sind. Und das ist das ein Laufteam, was gute sozusagen Defense spielt. Und wenn es darauf ankommt,
ein
Passgame. Das Laufteam. Ein Laufteam.
Das Laufteam. Also.
Und du hast gesehen, der eine Touchdown, einer Touchdown zum Schluss war auch noch Trash Time. Ne, da war klar,
sie hatten am Anfang aber die Chance. Erinnere dich bitte.
Erste
Halbzeit
war gut.
McCarthy in der Vierter und fünf oder sechs an der eigenen 39 oder so, geht er dafür. Ich so, was soll das denn jetzt? Kriegt es nicht im Play da drauf oder zwei Plays da drauf, Danny Dimes, glaube ich, zu seinem Tight End Touchdown, Bootleg.
Ich hab den Twink
und der Offensive Tackle, ja, weil du ein
Sackgesicht
bist. Und der Offensive Tackle, Illegal Receiver Downfield. Übrigens, ich hab gedacht, oh, ist klein nicht, aber der war schon ein bisschen weit runter. Zwei Plays später derselbe, wieder ein Boot, wieder zu weit unten, diesmal keine Flagge geflogen, habe ich mir auch gedacht, ist ja ein bisschen bresig. Und du hast, was?
Nein, du wurdest zerstört wieder, du hast einen Tweet geschossen,
warum?
Dann kam gleich, weil, also, einer sagt so, das sehen wir wieder, Patrick hat keine Ahnung, weil Analytics hat gesagt, zu 60% ist
es
erfolgreich.
Hör mir mal zu jetzt.
Triggert, Leute,
ich scheiße auf Analytics.
Yes.
Ich war Cheftrainer und Playcaller im Pro Football. Ich kann sagen, was zur Hölle macht er da?
Ich wusste, ich laber, kann nicht triggern.
Manchmal möchte ich auf Twitter gehen und eine Live-Schalte machen und sagen, laber mich doch nicht voll.
Oh, shit.
Was wollt ihr? Analytics,
Friday, mein Arsch. Happy Friday. Stay cool. Aber,
hier, Hot-Take. Analytics, mein Arsch.
Ja, also wirklich, dieses Analytics und das...
Übrigens,
sorry.
Hallo, halt, Timeout. Okay. Analytics sagt, ab der 50 macht es Sinn. Weil ich kenne die Analytics, aber an der eigenen 39 steigen die Chancen, dass du dann im Umkehrschluss einen Touchdown und einen potenziellen 14-Point-Swing hast oder 10-Point-Swing, steigen drastisch. Und Gott sei Dank war der rechte Tackle ein Vollpfosten, ansonsten hätten sie da einen Touchdown reinbekommen und dann hätte Mike McCarthy nämlich ein Mike McCarthy-Gesicht gemacht. Oder ein Jacoby Brissett-Gesicht. Egal.
Keine Ahnung. Also dieses Analytics, das ist schon interessant, wie die NFL sich da, und vor allem das Analytics supportet ja viele Fans da draußen, die das Spiel noch nie gespielt haben. Ne? Weil dann geht man basierend einfach auf Statistiken aus, wie man ein Spiel spielt. Und das ist ja ganz gefährlich, Leute. Weil man muss ganz viel auch situational, wie ist es die Stimmung an der Seite? Das sind so viele Sachen, die kannst du in Statistiken gar nicht einkalkulieren. Aber egal. So, Sieg Elliott, 92 Yards, 5,8 Yards pro Lauf, ein Touchdown. Mhm, war mal der Leading Rusher wieder. Tony Pollard hatte 60 Yards. Aber wie gesagt, ich muss sagen, die zwei Interceptions waren bitter von Dak Prescott. Aber sie waren das bessere Team. die Cowboys waren das bessere Team. In der ersten Halbzeit war das noch ein Game. In der zweiten Halbzeit waren sie einfach dominanter. Die Defense, Micah Parsons wieder mit 2 Sacks, hat jetzt, glaube ich, 12 in der Season. Der Typ ist einfach, der ist so Next Level. Das ist unfassbar.
Ich bin jetzt gerade auf Twitter und dann so ein Analytics-Screenshot war schon in Ordnung. Leute, ihr habt Football-Coaching nicht verstanden. Football-Coaching ist mehr als Analytik. Ist schon in Ordnung, sagt dir nämlich dein Owner und dein GM nicht, wenn es nicht hinhaut und du es verkackt, dann kannst du nämlich auch nicht sagen, ja, aber Analytics hat gesagt. Was Analytics hat gesagt? Am Ende zählt in der NFL 1, Resultate. Resultate.
Oh. Resultate ist ein neues Wort hinter Dune, ja? Resultate.
Das ist so wie ganz gefucking now.
Aber ich muss ganz ehrlich sagen, die Dallas Cowboys, nachdem sie die Minnesota Vikings zerstört haben, jetzt die Giants auch nochmal geschlagen haben, sie werden gerade heiß. Sie werden gerade heiß.
12-6 hat jetzt unser Freund Micah Parsons.
Ja, habe ich ja gerade gesagt. Die werden, und ist die werden
hart
jetzt
im Rennen.
Das Team ist gut. Also wirklich, das mit so einer Defense und das, was sie in der Offense haben, werden sie ein gefährliches Team. Die Frage natürlich, was sich alle Cowboys-Fans gerade stellen, wir waren schon oft in dieser Situation, schaffen wir es mal jetzt weit in die Playoffs zu kommen und einen Super Bowl-Push hier zu starten? Ne? Weil wir können es erinnern, Dak Prescott, seit der Quarterback dort ist, waren sie oft in den Playoffs und waren oft haben gute Records, aber die sind nie weit gekommen. So, dann das dritte Spiel waren die Patriots zu Gast in Minnesota und das war auch ein schnuckeliges Spiel. Ganz geil.
Weißt du, was mich gefreut hat? Dass Mac Jones ein gutes Spiel hatte.
Weil er länger das schon nicht mehr hatte, ne?
Ja, 382 Yards, 2 Touchdowns, 119,8 Passer Rating. Aber du hast gesehen, dass es sind einfach in New England dann doch nicht die Waffen, die du auf der anderen Seite hast.
Mach mal bitte dein Computer auf lautlos. Du hörst es nicht, weil du die Noise-Canceling hast, aber man hört ganz deine WhatsApp-Geräusche vom Computer.
Ich habe gar keine WhatsApp bekommen.
Oder irgendwas klingelt die ganze Zeit bei dir so ding, ding, ding.
Nein. Es hat nichts geklingelt.
Deine Message, eine iMessage, da geht doch die ganze Zeit irgendwas.
Nein, hier ist nichts gekommen. Das sind die Geister in deinem Kopf.
Okay, gut. Die sind immer noch da. Verdammt. Aber auf der anderen Seite hat auch Kirk Cousins ein gutes Spiel gemacht und es war offiziell ein Primetime-Spiel. Heißt, er hat abgeliefert in seiner Primetime. 30 von 37 Bälle sind angekommen. Ja. Aber erst mal ganz im Ernst, Justin Jefferson, brutal, was der ist jetzt, hat den Rekord geknackt für die meisten Receiving Yards innerhalb der ersten 3 Seasons und er hat ja noch 6 Spiele vor sich, um diesen Rekord er hat Randy Moss überholt. Ey, das ist richtig. Schon krass. Also wenn du als Spieler schaffst, in irgendeiner Kategorie Randy Moss zu überholen, das ist schon unfassbar.
Jefferson hat jetzt 4248 Yards und er hat noch 6 Spiele übrig. Er hat noch 6 Spiele übrig. Und er, also wird es einen Award geben von Bromance für den brutalsten Bernhard. Jefferson wird ihn bekommen.
Ja, und weißt du was? Ich wusste, dass die Vikings das Spiel gewinnen werden, nachdem sie diese Klatsche bekommen haben Sonntag gegen die Cowboys. Und das Beste, was passieren konnte, ist, dass es eine kurze Woche ist und sie nicht lange darüber nachdenken müssen, sondern eher einfach nur einfach wieder raus aufs Feld und lass das Ding umdrehen. Weil die waren hungrig. Nach so einer Klatsche ist jeder Competitor einfach wieder ready to go, das nächste Spiel zu spielen. Und es war gut, dass die wirklich diese kurze Woche hatten.
Und der Plan war scheinbar, und der ist ja auch aufgegangen. Es war ein enges Spiel. Guck mal, zur Halbzeit stand 16-16. Aber Laufspiel stoppen, Ramondre Stevens nicht das Spiel gewinnen lassen. Nicht, dass er gut First Down spielen, weil weißt du, wenn du in Second und Kurz bist und Dritten und Kurz, dann weißt du Chris Stevenson, du musst eigentlich Mac Jones, der ja bisher keine grandiose Saison gespielt hat, dazu zwingen, dass er dich schlägt. Und er hat wirklich nicht schlecht gespielt, aber es hat nicht gereicht, weil Aguilar, Parker und Myers und Bourne, das sind solide Receiver, aber sind halt nicht Jefferson, Thielen, Hawkinson Und Hunter Henry habe ich auch noch vergessen, der auch gut gespielt hat, ein paar nice Catches hatte.
Und hier ist es, hier Red Zone Offense. Die Patriots haben mit einem Touchdown 33-26 haben das Spiel verloren zum Schluss. Aber die Patriots waren 0-3 in der Red Zone.
Und sie waren zweimal Goal to go. Und
das
zweimal Goal to go und nichts dabei rausgekommen. Und das ist natürlich, wenn du in der Red Zone bist, aber besonders Goal to go ist innerhalb der 10, dann musst du scoren. Und wenn du da nicht scorest, ja gut, dann guckst du dich am Ende auch, musst du dir im Spiegel das Gesicht gefallen, das Bitter Beer Face gefallen lassen. Sie hatten, man muss sagen, unser Freund Matt Judon, Sack-Leader, hatte kein Sack, hatte zwei Quarterback-Hits, aber Uche hatte ein Sack. Sie haben Cousins nur einmal sacken können. Das ist natürlich nicht...
Nachdem die Cowboys ihn zerstört haben, aber die haben 100%, die haben gesagt, ey, das kann nicht nochmal passieren. Das war halt auch wirklich schon ein bisschen peinlich, was letzte Woche passiert ist gegen die Cowboys. Und da haben sie sich einmal zusammengerissen und haben ihn gut protected. Aber die haben auch nicht die gleiche Defense, dann darf man auch nicht vergleichen. Pass auf, eine Sache noch. Obwohl doch, die Patriots haben nicht die gleiche Defense. Also die haben schon eine gute Defense, muss man schon sagen. Aber egal, wir haben das vergessen. Von Miller in dem Bildspiel hat sich verletzt am Knie und es war raus.
Oh ja.
Und ich hoffe, dass es wirklich nichts Schlimmeres ist. Er hat heute sein MRI und ich glaube dann im Laufe des Tages oder morgen werden wir hören von den ganzen Insidern da drüben, ob es was Schlimmeres ist oder ob er nächste Woche wieder spielen kann oder ob er 2 Wochen raus ist. Weil das wäre bitter für die Bills, wenn sie den verlieren würden jetzt hier, spät in der Saison.
Oh ja. Übrigens, lustiger Fakt nochmal, letzte Woche die Patriots das Spiel ja gewonnen, das knappe gegen die Jets mit einem Punt-Return-Touchdown. Und dieses Mal der Wango, der 97-Yard-Kick-Return, hat ja sozusagen... Ich will jetzt nicht sagen, das Spiel entschieden,
den Ausgleich. Ja, aber warte. Direkt nachdem sie die Führung übernommen haben, kam sofort dieser Kick-Return-Touchdown.
Ja, du musst mich doch nicht anschreien.
Nee, aber du gehst in die richtige Richtung. Ich fand, es waren...
Sie haben 23-16 geführt und postwendend war das die Antwort, um auszugleichen. So, und das war natürlich wichtig. Nick Folk hat dann wieder 26-23 wieder die Führung übernommen. Wieder Field Goal, war ein bisschen Field Goal Festival, 26-26, aber dann Thielen, bedient von Cousins, hatte tschüss.
Und noch in diesem Spiel, da sieht man dann doch, wie wichtig Special Teams ist, da war dann auch Roughing the Kick, a Panther, was zum neuen First Down geführt hat.
Das war
hatte.
Eine geile Schwalbe, er hat ihn berührt, aber er ist auch zum Boden gegangen.
Ja, aber er hat ihn mit dem Kopf berührt.
Aber er war schon, du weißt, jeder Special Teams Coach sagt, wenn du berührt wirst, dann fällst du wie eine Diva. Und er ist gefallen wie eine Diva.
Er ist gefallen, aber ist okay. Er wurde berührt, er darf fallen. Aber okay. war ein kritischer Punkt dann oder ein kritischer Fehler.
Auf jeden Fall.
Ich sag das auch immer, ich meine, die Jupiler League of Football ist immer was ganz anderes, aber alles, weil du weißt ja, wenn du ein Spieler, ich war letztes Jahr in der Seitenlinie und da wurde ein paar Mal dann auch gesagt, ey ja, probier den Punt zu blocken und das Field Goal zu blocken bei einem vierten und unter 5. Verstehst du, was ich meine? Also 4-3, 4-2. Und ich war immer so, Leute, hört auf. Nein, das ist nicht NFL-Spieler, weil du manchmal sagst du das denn so junge Spieler und die drehen dann komplett durch und gehen dann all out und rennen voll rein. Und es musst du ja auch in der Situation, musst du mal mitdenken. Wenn du junge, unerfahrene Spieler hast und du sagst ihm von der Seitenlinie, block the kick. Du weißt, die rasten komplett aus, springen entweder offsides oder rennen da komplett rein. Und ich sag so, nein, warum
machst
du das?
Ich hatte da einen speziellen Kandidaten, Rick Baunake.
Ja, der hat es vorher gemacht.
Baunake war immer game ready, ey. Der war immer der Kandidat, der in den Panther gelaufen ist.
Die Baunake. Das muss man auch.
Muss ich mal anrufen. Die Baunake. So, Shoutout raus an Rick Baunake.
So, komm. Wir haben dann trotzdem noch die restlichen Spiele, die wir tippen müssen.
Nee, da waren. Timeout. Hey.
Ja, Timeout. Hey.
James Williams, Lions Rookie Receiver, weißt du, der kommt nächste Woche
fast
zurück.
Einsatzbereit.
Der hat ja noch gar nicht gespielt, ne?
Nein.
So, das wird denen auch nochmal einen Boost geben.
Ja, lass erst mal gucken, wie ready er ist, ne, wie er rauskommt. Wäre schön natürlich für sie, aber du kannst ja nicht von einem Rookie, der noch nie in der NFL gespielt hat, der von einem Kreuzbandriss zurückkommt, sofort sagen, dass er sofort einen Impact machen wird. Das wäre ja unfair, oder?
Nein, aber trotzdem ist es nochmal eine Waffe für die Spiele und die Years to come, ist es, glaube ich, gut, weil der ist an der ersten Runde an 12 gegangen. Der Typ, erinnere dich mal bitte, als wir den im College bei Alabama hatten, der Typ war legit. So, jetzt noch, bevor wir tippen, hast du gesehen, die Texans entscheiden sich dafür, Davis Mills auf die Bank zu setzen. Bitte erklären Sie mir das.
Naja, also man muss ja sagen, dass seine Produktion als gesamtes Team sind sehr schlecht, aber die
Hallo,
Produktion...
Sie sind 1-8-1 und offiziell nicht mehr das beste 1-8-1-Team.
Aber ich glaube, dieser Mojo, den Davis Mills die ganze Zeit hatte, auch in den Niederlagen, auch am Ende der letzten Saison, wo er sich dann sozusagen diesen Starting-Spot ergattert hat und am Anfang der Saison, der ist ja so ein bisschen... weggegangen, ne? Und ich kann es nachvollziehen, dass die sagen, wir brauchen mal jetzt wieder so einen Spark, so einen Funken, um vielleicht ein bisschen was zu kreieren in dieser Offense. Und Kyle Allen, 7-10 als Starter, ist jetzt natürlich nicht ein Household Name, aber who knows, ey, vielleicht bringt er da einfach was Frisches rein, nochmal eine andere Energie, nochmal ein bisschen mehr Kampfgeist und sie schaffen es, noch ein paar Spiele zu gewinnen. Also, ich finde es jetzt keinen Riesenschock, wie zum Beispiel den Zach Wilson-Schocker so mit den Jets. Da fand ich das schon natürlich, da gibt es noch viel mehr, also die Story ist viel, viel größer bei Zach Wilson, was ihr ja bei Primetime Football am Mittwoch ausgiebig sozusagen diskutiert habt, dass er nicht starten wird, weil da noch einmal...
Die meisten kennen Kyle Allen nicht, der hat ja mal 2019... bei den Panthers gestartet, da war doch noch Newton da und war verletzt, oder?
Ja, bei den Panthers, genau.
So, da
das
hat
war in diesem letzten Jahr, in diesem komischen Jahr.
12 Spiele gestartet, war 17 Touchdowns, 16 Interception, 3300 Yards, war okay. Also wahrscheinlich haben sie gesagt, ey, it's a toss-up, let's do something else.
Ganz kurz einmal ganz kurz zu Zach Wilson, weil ich habe das nicht mitbekommen. Wie, ihr habt ja wahrscheinlich auch darüber diskutiert, wo Robert Saleh gesagt hat, hey, ich wollte einmal nur noch sicher gehen, seine Karriere ist noch nicht vorbei bei den Jets. Wie habt ihr darauf reagiert?
Ja, wir haben gesagt, dass, wir haben uns gefragt, ob es, und wir reden davon, letzten Mittwoch, Primetime Football auf Twitch, Football Bromance TV, haben wir drüber gesprochen, der Dr. Streberle, a.k.a. Dominik Eberle, Magnus Sotscher und ich, haben wir darüber gesprochen, dass du vielleicht auch so der Tenor war, ey, du musst auch so einen Move machen, wenn du nach so einem Spiel, wo du echt 77 Yards wirfst und 9 von 22 Pässen anbringst und ganz viele Wide Ass Open nicht triffst und dann noch die Guts hast zu sagen, hat die Offense vielleicht ihren Job nicht gemacht und die Defense im Stich gelassen? Nö. So, dann brauchst du vielleicht auch mal einen Reality-Check. Und die Frage, die wir uns viel mehr gestellt haben, war, warum gehen sie jetzt zu White und nicht Flacco, zurück zu Flacco, der dieses Jahr ja begonnen hat und nicht drei Touchdowns zu 5 Interceptions, sondern 5 Touchdowns zu 3 Interceptions, 300 Yards pro Spiel geworfen hat. Da lief es ja, das Passing Game. Und das ist ja das, was gar nicht geht. Und da haben wir uns gefragt, unsere beiden Experten sagten, ja, wahrscheinlich wollte er einen jungen Spieler. Ich sage, ey, Robert Saleh will am Ende des Tages auch gewinnen. Scheiß drauf, jung, alt, oben, unten.
Ja, die sind in einer guten Situation, noch das Ding noch in die Playoffs zu kommen. Und das wäre für die Jets
deshalb,
ja ein Riesenmomentum.
Wahrscheinlich hat White im Training was gezeigt und Flacco ist auch noch nicht ganz wieder fit. Aber das ist, ich bin gespannt.
Ich will jetzt einmal von dir hören. Ist die Karriere von Zach Wilson bei den Jets vorbei und durch diesen Move? Oder denkst du, das wird irgendwie zu einem Punkt kommen nochmal?
Nein, das kommt auf ihn an, wie er darauf reagiert. Also ich kann dir sagen, als Hauptübungsleiter, nach dem Ding nehme ich ihn mir zur Seite und werde ihn fragen, ob er Arschhaare geraucht hat. Ob er nicht verstanden hat, wie bei Erwachsenen wie bei unter erwachsenen Männern, nicht College Football, bei erwachsenen Männern übernimmt man Verantwortung, wenn man der Kapitän auf der Brücke ist und verlässt als Letzter das Schiff. So, das bedeutet, du bist der, der als Erster im Training ist, als Letzter geht und die Verantwortung dafür übernimmt, wenn die Offense nicht funktioniert und er offensichtlich weit offene Receiver nicht treffen kann. Dann muss, und wenn er das nicht fällt, und dann setze ich ihn auch auf die Bank. Und entweder er zeigt sich einsichtig und reißt sich jetzt den Allerwertesten im Training auf und wartet, dass seine Chance kommt, dann packe ich ihn auch wieder rein. Und wenn er dann gut ist, hey, dann hat er seine Lessons learned und dann ist gut. Aber das liegt jetzt bei Russell Wilson, würde ich sagen. Das liegt jetzt bei Zach Wilson.
Ja, ich sag dir das, weil wir werden jetzt darüber tippen. Also darüber tippen. Wir werden die Spiele jetzt tippen. Und bei dem Jets-Spiel sage ich, pass auf, spiel mal kurz den Jets-Spiel gegen die Chicago Bears, wo ein Justin Fields auch angeschlagen ist, der seine linke Schulter ausgekugelt hatte. Ne? Und es ist ein AC-Gelenk-Problem, was er jetzt gerade hat. Ich sage, die Jets werden gewinnen mit Mike White als Quarterback und er wird Zach Wilson outperformen. Und nächste Woche wird keiner mehr über Zach Wilson reden. Und solange Mike White oder Joe Flacco gesund durch die Saison kommen, dann sehe ich auch, dass in Offseason ein Move gemacht wird, wo er wahrscheinlich ein Zach Wilson weg ist. Das kann jetzt so passieren. Wenn Mike White,
ey, der war
und
der
Joe Flacco outperformen, ist
der,
egal.
Der war der Number 2 Pick, ne?
Ey, mit diesem
oder
Move
der zweite
gerade,
Quarterback Pick.
Sorry, da schaffst du mental, da ist so viel in der Luft, da bin ich mal gespannt, da muss echt vieles noch passieren. Und das bedeutet, wenn Joe Flacco und Mike White richtig trash sind, dann sehe ich sozusagen Zach Wilson nochmal auf dem Feld. Aber wenn jetzt Mike White Zach Wilson outperformen und gesund bleibt, dann wirst du nicht mehr Zach Wilson diese Saison sehen. Aber das werden wir sehen über die kommenden Wochen.
Ja, er hat sich ja schon entschuldigt für seine Kommentare.
Ja, ist ja schön und gut, aber du siehst auch, der hat innerhalb im Team, das dauert jetzt auch erstmal ein paar Wochen, weil hier Sauce Gardner, der ja auch ein Rookie ist, da haben dann so Teammates sogar geliked, wo Zach Wilson im Internet zerstört wurde auf seine Antwort. Das wurde geliked von Sauce Gardner zum Beispiel. Da ist, glaube ich, schon intern, du weißt, wie das ist. Du weißt, wie intern, du fühlst dich als Defense verarscht, wenn dein Quarterback...
Ja, ich gebe dir recht, Björn, aber pass auf. White kommt jetzt rein und wirft zwei Interception, legt einen Riesen-Tipp.
Dann ist es
anders. Joe Flacco sagt, Coach, ich kann auch nicht. Zach, geh
dann
mal rein,
er
wirft zwei Touchdown.
Dann ist er wieder
einmal,
am Start.
Auf einmal sagen alle, now you got it, bro. I like it, broski.
Auf jeden Fall. Aber wenn Mike White reinkommt, sie gewinnen das Spiel gegen die Chicago Bears, egal wie die Performance ist und sie fangen an zu gewinnen, was sagen die dann? Also es ist natürlich jetzt, das ist ja alles so, wir werden es ja sehen. Das kann sehr extrem werden auf beiden Seiten jetzt. Ne? Seine Karriere ist so ein bisschen on the line, muss man jetzt ganz, ganz ehrlich sagen. Und das Schlimme ist, in der NFL ist es immer so. Spieler warten auf eine Opportunity. Ne? Und es ist jetzt wieder Mike Whites Chance, seine Opportunity sozusagen zu nutzen. Und es liegt nicht in der Hand von Zach Wilson gerade. Das liegt in der Hand von Mike White. Aber egal, ich tippe auf die Jets, bin da schon mal vorgesprungen. Auf wen tippst du? Bei den Chicago Bears und den
Jets?
Ja,
ich tippe auch auf die Jets aus dem einfachen Grunde, dass diese Defense einfach extrem knusprig ist und das mit einer Offense, die so wenig Output hat. Ich glaube auch, dass wer immer da spielen wird, ob es Mike White ist oder Joe Flacco, genug machen wird, um tatsächlich vielleicht 17 Punkte zu machen und den Rest erledigt die Defense. So, der Mojo von Justin Fields, da ist gerade was im Magen. Du hast es gesagt. Schulter. Und Dislocated Shoulder ist kein Joke, ne?
Boah, nee. Respekt, er hat das Spiel zu Ende gespielt, ne?
Das ist knusperig. Deshalb, ich gehe mit den Jets. Aber lass uns zu dem Spiel Denver Broncos gegen die Carolina Panthers kommen. In Carolina bei den Panthers. So. Sam Darnold is back.
Was ist mit dieser Broncos Offense nicht in Ordnung? Also wir sind jetzt in Woche 12 und es hat sich nichts geändert. Weißt du noch, wo wir von Woche zu Woche immer gesagt haben, ja, nächste Woche, das dauert ein bisschen. Es dauert ein bisschen, bis sie den Groove bekommen, dass Russell Wilson in dem System ist, dass Nathaniel Hackett sich eingespielt hat als Head Coach.
Mann, der hat 7 Touchdowns geworfen, das kann nicht sein. Du kannst dich Cortland Sutton, Kendall Hinton, Jerry Jeudy, du kannst nicht solche Waffen haben und nur 7 Touchdowns werfen. Das geht gar nicht. Der hat 10 Spiele gespielt und 7 Touchdowns geworfen. Ich frage mich, für mich stellt sich die Frage nach Nathaniel Hackett als Hauptübungsleiter und Playcaller, obwohl er jetzt die Playcall-Duties aufgegeben hat. Aber trotzdem, ich stelle das massiv in Frage. Nichtsdestotrotz glaube ich, dass bei den Carolina Panthers noch mehr im Argen ist. Sie haben gegen die Baltimore Ravens 13-3 verloren gegen einen kränkelnden Lamar. Sie haben nur 3 Punkte gemacht. Ich weiß, die Defense von den Ravens ist gut, aber offensiv geht da nicht viel. Und jetzt mit Sam Darnold drin, der letztes Jahr auch nicht die Wurst vom Teller gezogen hat. Ich glaube, in die Carolina Panthers kannst du eine Gabel reinpacken, die sind gar. Und ich gehe mit den Denver Broncos.
Okay. Ich bin bei den Panthers. Ich denke, dass die Defense von den Panthers wieder diese Offense zu 10 Punkten hält von den Broncos oder so. Und Sam Darnold wird genug tun, vielleicht, dass sie mit einem Field Goal gewinnen. Es wird ein Low-Scoring-Game. Ich meine, da brauchen wir keinen Hellseher. Es wird ein Low-Scoring-Game, aber ich denke, ein Field Goal werden die Carolina Panthers gewinnen und Sam Darnold macht einfach genug.
Ich glaube, dass ich kann mir nicht vorstellen, Russell Wilson, auch wenn alle sagen, ja, nee, Russell Wilson, Mann, der hat 10 Jahre wirklich geliefert.
Die sind 3-7, Patrick. Das ja, akzeptiere ich in den ersten 4 Wochen noch.
Ja, aber pass auf, da ist immer noch genügend. Er hat es 10 Jahre bewiesen. Ich finde es immer interessant, wie schnell die Leute vergessen, was du eine Dekade geliefert hast.
Ja. Yeah. What have you done lately for me? Und dieses Jahr sieht es nicht. Es ist ja nicht nur er. Ja, es ist die ganze Offense ist trash.
Hör mir doch zu, sei doch nicht so aggressiv heute Morgen. Er hat das Potenzial dazu und auch wenn ein corny asiatisches Restaurant in Unterföhring ist, ich glaube, dass irgendwann der Knoten platzt. Und dies wird das Spiel.
Okay. Also, wenn wir sehen, die Tampa Bay Buccaneers zu Gast in Cleveland bei den Cleveland Browns. 90% von euch da draußen tippen auf die Tampa Bay Buccaneers und ich bin bei euch. Das Spiel in Deutschland war das Spiel, glaube ich, auf was alle Tampa Bay Buccaneers-Fans gewartet haben. Sie hatten eine Bye-Week danach. Heißt, ich finde es auch ein richtig geiler Zeitpunkt zur Bye-Week. So nach Woche 11. Nee, es war Woche 11, ja. Und jetzt kommst du da.
München war Woche 10.
Genau, aber da hast du Woche 11 war ja die Bye-Week für Tampa Bay. Das ist also gutes Timing von einer Bye-Week, meine ich. Also jetzt bist du die 5-5 Tampa Bay Buccaneers, die der Divisional Leader sind in der NFC, von NFC Süden steht hier. NFC Süden, die haben die echt übersetzt.
South.
Ja. NFC South. Und das ist jetzt, ja, ich glaube, wir werden jetzt so ein Late-Push von den Buccaneers sehen, dass halt das Team wieder sind, weil Defense ist nice und das Einzige, was ja nicht funktioniert hat, so richtig, war halt Tampa Bay und seine Receiver, aber das haben die in Deutschland gezeigt, dass das geht wieder. Und ja, bei den Browns, letztes Spiel, Jacoby Brissett, er wird zu viel probieren wollen, weil er will nochmal ein Interview für ihn, dann sind sie ja in der Bye-Week und dann kommt Deshaun Watson zurück. Ich denke, Jacoby Brissett wird wieder sein Two-Piece-Interception-Game haben und sie verlieren das Spiel. Ich tippe auf die Buccaneers.
Ja, du hast alles gesagt. Bei den Buccaneers finde ich interessant, dass wieder wer mit 6,5 Sacks der Sack-Leader ist. Ein Run-Stopper ist der Sack-Leader, sehr interessant. Und ich glaube, dass Rashad White eine größere Rolle moving forward spielen wird, weil er hat schon in Deutschland bewiesen, er ist im Moment der heißere Back als Leonard Fournette, der vielleicht auch noch jetzt über Thanksgiving doch noch so 1, 2, 3 Turkeys sich reingedrückt hat. Der sieht nicht mehr so spritzig aus.
Wir kriegen ja gerade Breaking News hier, Commissioner. Komm, erzähl mal. Breaking News wurde gerade gepostet auf Social Media. Wo wird denn das ELF-Finale dieses Jahr ausgetragen? Komm schon.
Keine Ahnung. Das ist, ich habe das nicht mitbekommen. Weiß ich nichts von.
Ist das ein edles Erbe? Warum kriegen wir das nicht
zuerst? Gehört das hier in diesem Podcast?
Ja, jetzt in diesem Moment ist es Breaking News und wir sind okay. Beide involviert. Also es gehört hier rein.
Championship Location ist announced. Das 2023 Championship Game der European League of Football wird in dem, ich würde sagen, elektrisierendsten European League of Football Stadion mit wirklich einer unglaublichen Kulisse und einer Energie stattfinden, und zwar im Heimatstadion der Rhein Fire.
Nice.
Und zwar in der Schau ins Land Reisen Arena in Duisburg, was eigentlich wie ein Stadtteil von Düsseldorf ist. Das darf ich gar keinem sagen, der aus Duisburg kommt, aber da kannst du auch mit der U-Bahn hinfahren.
Ich, der es nicht wusste bis jetzt, finde es sehr, sehr gut, dass das Spiel in Deutschland ist, sehr zentral. Nachdem ich ja auch letztes Jahr in Klagenfurt war, was ein geiles Stadion ist alles, aber ich glaube, das Ding wird ausverkauft sein. Ich glaube, das wird eine richtig geile Kulisse, wie das, wie viele passen da rein, wie viele Fans insgesamt?
30, und ich sage euch eins, ihr holt euch besser das jetzt ein Ticket.
Locker.
Kein Scheiß, denn Rhein Fire ist gerade in der Offseason auch richtig heiß. Es könnte vielleicht sogar ein Finale daheim geben.
Ja, ja. Das müssen wir erstmal zeigen. Auch wenn sie heiß ist. Das müssen wir erstmal zeigen.
Ja, vielleicht spielt ja Düsseldorf Rhein Fire oder die Rhein Fire gegen Thunder im Finale. Oh, guck mal, Björn so. Okay, I like.
Nein, aber
Wie läuft das Recruiting?
Sehr, sehr gut. Ich bin auch, ich bin sehr gespannt. Ich finde es schön, wirklich, weil ich glaube, weil am Ende für viele die Europäer, die wieso diesen Podcast nicht hören, sind dann oft immer, ja, es sind ja alles denn die deutschen Teams. Ja, shit. Das ist der größte Markt in Europa, wo die meisten Fans liegen. Natürlich muss das Finale hier sein. Und ich würde es auch feiern, wenn jedes Jahr, lass es doch in dem gleichen Stadion sein, die ganze Zeit, dass es wie so eine Tradition wird, weißt du, in Deutschland. Ja, wie so ein Bowl-Game. Und Hauptsache, das Ding ist voll. Die Hütte muss voll sein. Das hilft ja nur sozusagen dieser Liga oder dieser Sportart weiter zu wachsen, wenn die Hütte voll ist.
Ja, so. Aber dann tu doch mal was in Berlin. Oh. Können wir es auch in Berlin machen? Nee,
in Berlin gibt es keine Stadien. Berlin gibt es keine
Stuttgart. Shit. Let's go.
Es ist ja wichtig für die Leute da draußen. Das Stadion muss ja passend sein. Und das ist wirklich, erstens, die Rhein-Fire-Fanbase ist ja wirklich extrem. Und dann hast du noch ein Stadion, wo 30.000 Leute reinpassen, was gut gebaut ist. Die Hütte wird voll sein. Ich freue mich drauf. Ob wir drin sind oder nicht, aber unser Plan ist natürlich, da drin zu sein. So, Tampa Bay gegen die Cleveland Browns. Auf wen tippst du? Hast du jetzt auf die Tampa Bay getippt?
Buccaneers werden es machen.
Die Ravens gegen die Jaguars. Ja, komm, 95% tippen auf die Ravens. Ich tippe auch auf die Ravens. Die sind mein, jetzt während der Saison, Geheimfavorit, sozusagen sehr weit zu kommen in den Playoffs, wenn alle gesund bleiben. Ich glaube nicht, dass Jacksonville hier ein Problem sein wird für sie. Obwohl man sagen muss, die Jacksonville Jaguars sind einer der besten 3-7 Teams da draußen, weil sie immer knappe Spiele spielen. Sie kämpfen. Man muss sagen, sie kämpfen. Sie geben nicht auf.
Ich glaube auch, dass das Spiel eng wird. Aber letzte Woche bei dem 13-3-Sieg gegen Carolina hatten die ein paar Spieler, die krank waren. Und Lamar Jackson war auch kränklich, hat gespielt. So, denk mal bitte dran, du hast auch sicherlich schon mal krank gespielt, ne? Hm. So mit Erkältung.
Aber Leute, tut das nicht. Hier als Disclaimer. Ich weiß, ich habe das sehr oft gemacht, aber es ist auch sehr, sehr gefährlich. Und
Herzmuskelentzündung, das genau, lohnt sich
als,
nicht.
Als NFL-Spieler ist man leider dann immer in so einer Position, ne? Da ist so ein Druck da, den man aber nicht im Jugendbereich hat. Wenn du ein Jugendspieler bist, egal welcher Sportart, seid vorsichtig damit, wirklich. Wenn ihr so eine Erkältung verschleppt, habe ich alles schon mitbekommen, hatte ich auch selber schon mal. Und du Leistungssport wirklich machst, wo du dann fünfmal die Woche, dreimal die Woche, viermal die Woche Training hast, intensiv, boah, das kann böse enden. Sorry.
Danke, Dr. Werner.
Arzt aus Leidenschaft.
Aber er ist, glaube ich, wieder gesund und der wird den Swag jetzt wieder aufdrehen. Und es wird für die Jaguars, ich sag, sie sind mit 4 Punkten Favorite für mich über die Jacksonville Jaguars, die auch auf dem richtigen Weg sind, aber die bräuchten jetzt 3-7. Wenn die 3-8 gehen, wäre das schon ein bisschen disappointing. Ich glaube, die bräuchten auch mal einen Sieg und werden kämpfen. Die hatten eine Bye-Week, haben 27-17 gegen Kansas City verloren in Woche 10. Das heißt, sie werden gut vorbereitet sein. Deshalb wird das auch ein ein hartes Stück Arbeit für die Ravens, aber ich gehe mit Lamar, Drake, Andrews, Duvernay und in der Defense Houston, der 5,5 Sacks in den letzten 4 Road Games hatte. Ja, der wird heiß. Und JPP auch noch da. Ja, Calais Campbell, let's go, Alter.
So, die Houston Texans mit.
Hatten wir schon. Ach so, nee,
hatten nein, wir mit, noch nicht. Nee, wir haben über Kyle Allen gesprochen. Gegen die Miami Dolphins. 99% tippen auf die Miami Dolphins. Ganz welch, viele Romantiker.
Wer ist der 1%, der auf die Texans tippt?
Das müssen harte Texans-Fans sein. Und viele Dolphins-Fans wurden jetzt seit der letzten Woche kreiert in Deutschland, damit ich meine Haare sozusagen abschneide, damit die den Super Bowl gewinnen.
Yep.
Ich tippe auf die Miami Dolphins. Die sind einfach too talented. Sie werden, ich glaube, die Texans zerstören.
Ja, die haben Cleveland dominant geschlagen. Tua ist verdammt nochmal heißer. Führt die NFL mit einem 118,4 Quarterback-Rating an. Ja. Very nice. Very nice. Ja. Deshalb, auch ich gehe mit Tyreek Hill, Jalen Waddle, Jeff Wilson, Raheem Mostert und Tua Tagovailoa.
Oh, jetzt bin ich gespannt. Die
Bears, Jets, haben wir ja schon drüber gesprochen. Ich gehe auch mit den Jets.
Die Bengals.
Haben wir das nicht? Patrick, das ist unser Spiel.
Sie haben sich getraut, Leute.
Ey, Ran ist wahnsinnig.
Season Debut. Patrick und ich machen ein NFL-Spiel zusammen.
What? Sind die irre? Oh, das wird ein Rosettenrammer auf ProSieben.
Sind die irre? Sie haben sich getraut. Ihr habt immer gefragt, warum machen sie das nicht? Wir haben keine Ahnung, aber es ist soweit, Leute. Woche 12. Nein, wir werden natürlich sehr, sehr professionell bleiben. Cincinnati Bengals gegen die Tennessee Titans.
Wir werden so sein wie immer. Sag nicht, wir werden professionell sein.
Das ist doch immer professionell. Ich dachte, das ist doch immer professionell, oder nicht?
Ja, meine ich doch.
Achso, meine ich doch. Wollen wir mal checken. Die Cincinnati Bengals gegen die Tennessee Titans. Boah, geiles, also schönes, ausgeglichenes Spiel. Geiles Spiel, muss ich sagen. Wir haben die Tennessee Titans, die mit King Henry verdammt gut aussehen. Aber Ryan Tannehill hat letzte Woche abgeliefert, was nach seiner Verletzung. Das macht es natürlich noch spannender, weil sie hatten gefühlt nur das Laufspiel. Und was Mike Vrabel einfach damit macht, mit dieser Teamchemie, ist unfassbar. Also es ist geil. Es ist einfach geil. Und auf der anderen Seite hast du die Cincinnati Bengals ohne Jamar Chase, die gerade Spiele gewinnen, die gerade heiß werden. Du hast T. Higgins, der übernimmt diese Rolle von Jamar Chase. Joe Mixon, keine Ahnung, ob er noch seine Gehirnerschütterung, aber ich muss mal kurz gucken, während du was sagst.
Ja, Joe Mixon wird
der war ja
das Concussion-Protokoll wieder clearen, bin ich eigentlich ziemlich guter Dinge. Aber das, was immer du auch tippst in diesem Spiel, das ist so ein Eat-My-Words-Pick, wo du sagst, ja, ey, ich gehe mit den Cincinnati Bengals.
Oh, Patrick, ich gebe dir Update. Donnerstag immer noch Concussion-Protokoll. Hat nicht trainiert und ich glaube, es sieht nicht gut aus, wenn er heute nicht
gekriegt wird. Also sie haben ja auch noch Samaje Perine,
der 3 Receiving-Touchdowns hatte und damit einen Rekord aufgestellt hat als Running
Back. Ja, aber Mixen ist schon wichtig. Nichtsdestotrotz, weißt du, was mir ein bisschen Sorge macht, dass sie gegen Pittsburgh 30 Punkte zugelassen haben. Das ist das, was mir Sorge macht. Ich will eigentlich mit den Cincinnati Bengals gehen, aber Tannehill war letztes Mal gegen Thursday Night, das heißt, die hatten eine lange Woche, war Tannehill heiß, ne? 81%, 333 Yards, Quarterback Rating 127, Henry hatte 132 Scrimmage. Ich wollte eigentlich auf die Bengals tippen, habe gesagt, ich werde meine Worte essen und jetzt überlege ich, ob ich auf die Titans gehe.
Also ich tippe auf die Titans. Ich denke, dass das Laufspiel von King Henry, deren Defense, die gut spielt, Coaching, also ich zu Hause nehme ich die Tennessee Titans.
Ja, ich auch. Ich wollte eigentlich auf die Bengals tippen, aber die Defense ist suspect und ich glaube, die werden schon die Hände voll zu tun haben, Laufspiel zu stoppen. Treylon Burks kommt jetzt so langsam raus, hatte das erste 100-Yard-Spiel. Ja, ich gehe auch mit den Tennessee Titans. Aber das ist, wie gesagt, eat my words und dann kommen die Bengals und schreddern sie durch die Luft. Joe Burrow dreht durch, aber ich gehe auch mit den Titans. Ich habe meinen Pick geändert, während wir gesprochen haben.
Ah, schön. Aber in der Grafik sind es die Bengals, weil wir mussten die Grafik ja schon posten.
Ja, aber ich habe jetzt hier gerade meine Meinung geändert. Oh, ich bitte das zu bedenken.
Also bitte müssen wir das da jetzt bedenken. Noch, das musst du nochmal Idris Bescheid sagen. Denn. Die Falcons gegen die Washington Commanders. 84% tippen auf die Commanders. Boah, ich hätte gedacht, das wäre ein bisschen ausgeglichener. Aber ich bin einer der 84%. Ich denke an Taylor Heinicke.
Welcher von den 84? 1, 2, 3, 4, 5?
Also einer von denen.
Ich bin auch bei den Commanders.
Und ich mag, was die Falcons da tun, aber ich mag noch mehr, was die Commanders gerade machen und deren Defense. Ich glaube, da wird... ich glaube, wir haben ja von Marcus Mariota immer ultra-effiziente Spiele gesehen und dann die Spiele, die sie verlieren... war er es nicht und hatte dann ein Turnover oder zwei. Und ich glaube, das wird eins dieser Spiele, wo er wieder zwei Turnover damit einbaut und die Commanders gewinnen werden.
Ja, Taylor Heinicke ist der, der den Swag bringt. Das hat, glaube ich, Dominik Eberle interessanterweise oder treffend gesagt, weil statistisch ist es ja nicht so, dass er besser ist als Carson Wentz. Auf dem Papier. Was ist es? Warum nimmt er am Ende des Spiels seine Spieler mit? Weil er den Swag hat. Die Frage ist, reicht der Swag gegen die Atlanta Falcons? Sie spielen zu Hause im FedEx Field und da ist es schwer zu gewinnen. Deshalb glaube ich, dass sie den Swag behalten und die Commanders gewinnen. Die Chargers 5-5 spielen gegen die Cardinale aus Arizona. Ich weiß, dass der Cardinal ist ein Vogel. Die Cardinals haben Fubak bekommen in Mexiko, haben ihren Co-Offense-Koordinator und Offensive-Line-Coach nach Hause geschickt, weil er am Abend davor Frauen sexuell oder eine Frau sexuell belästigt oder in Discomfort gebracht hat. Nachdem der Running-Back-Coach, der hat zu Hause, glaube ich, seine Kinder geschlagen, auch Domestic Violence, also zwei Coaches schon verloren in der Offense. Da geht nichts. Ich glaube auch, dass die Tage von Cliff Kingsbury gezählt sind. Seid ihr ganz ehrlich.
Ja, ich glaube auch, dass es
die Chargers, das letzte Jahr ist. Die Chargers haben jetzt so Keenan Allen, Mike Williams wieder zurück. Auch wenn Mike Williams das Spiel verlassen hat, ne? Aber Keenan Allen ist wieder da, gleich mit 5 Catches für 94 zurückzukommen. Khalil Mack hat 7 Sacks. Eckler ist heiß. Tschüss. Chargers.
Tschüss. Ich bin auch bei dir. Hast alles gesagt. Auch die Chargers.
Seahawks,
Raiders. Tipps auf deine Raiders. No. Du wirst es nicht tun.
Nein.
Nachdem auch die Seahawks eine Bye-Week hatten. Ja.
Richtig. Die hatten eine Bye-Week, haben diese Niederlage hoffentlich jetzt verknust. Aber ich bin gespannt, weil die Raiders werden sich dieses Spiel gegen Tampa ganz genau angucken, was da los war. Aber nichtsdestotrotz glaube ich, dass die Seahawks stark rebounden werden. Und da oben im Lumen Field, die Las Vegas Raiders müssen nach Westen und die Küste rauf. Ich glaube, dass die Seahawks das Spiel knapp gewinnen werden.
Bin ich auch bei dir. Ich tippe auf die Seahawks. Ich denke, das wird... Knapp ist bei dir so, du bist immer auch innerhalb 3 Punkte, war wahrscheinlich. Mhm. So. Ich denke, es wären mehr als 3 Punkte. Ich glaube, das wird eine gute Performance. Ich glaube, es wird eine gute Performance von den Seahawks, nachdem sie ins Klo gegriffen haben hier in Deutschland. Früh im Spiel. LA Rams gegen die Chiefs. Ganz klar die Chiefs. Ich glaube, aber 2% haben trotzdem auf die Rams getippt. Also manchmal. Ja, keine Ahnung. Das sind die 2%, die dann auch sofort auf Twitter posten, wenn die Rams das gewinnen sollten. Aber würde ich auch machen. Wenn ich jetzt auf die Rams tippe und die gewinnen das Spiel, aber das wird nicht passieren, die spielen mit einem dritten Quarterback, hab schon wieder den Namen vergessen.
Bryce Perkins?
Ja, ich glaube, das war er. Das wird nicht passieren. Ich tippe auf
die Rams. Die LA Rams haben in diesem Jahr 16,8 Punkte im Schnitt gemacht. Wow. Ja, Chiefs, 30 Punkte im Schnitt, 430 Yards knapp. Pat Mahomes, 28 Touchdown-Leader. Kelsey, Receiving-Touchdown-Leader mit 11, läuft. Tommy Townsend puntet immer noch die Kacke aus dem Ball. Es läuft. Pacheco. Pacheco ist nice. Der Rookie Running Back.
Der ist richtig, wirklich. Der ist
107
geil.
Yards letzte Woche. Spritzig. Nice. Sky Moore. Season High. 5 Catches. Abfahrt. Die peaken wieder mal zur rechten Zeit. Apropos Peak. Saints. 49ers.
Oh, die 49ers peaken so hart.
Ey, die peaken. Die peaken, das tut weh.
Saints 4-7, ja, haben gewonnen. Andy Dalton, nice Spiel, aber die 49ers werden zu viel sein. Monday Night, boah, da haben die echt die Cardinals auseinandergenommen. Jimmy G, ich muss immer wieder sagen, ich finde es richtig.
Es redet
richtig,
keiner mehr über Trey Lance.
Es ist so krass, was er für ein, wie erklärt man das überhaupt? Wie nennt man denn einen Typen, der einfach so lässig ist und sagt, ey, alles mir scheißegal, was Leute um mich herum sagen. Wie kann man aus dieser Situation, in der er war, das Ding so positiv für sich selber umdrehen? Also es ist ja nicht nur, dass die 49ers einfach gerade ein gutes Team werden, aber er performt und er macht alles richtig. Du merkst richtig, als würde das Team so sagen, als hätte das Team gesagt, oh, zum Glück ist das passiert vor ein paar Wochen so, weißt du so.
Ja, aber das ist, mit Jimmy G kommst du zurück in eine Comfort Zone. Er ist nett, er kennt die Offense, er ist ein Teamplayer, hat einen Paycut genommen, um da zu bleiben.
Sieht gut aus.
Hat sich hinten angestellt. Er ist der Vorzeige Jimmy G. So, und jetzt ist alles Jupti. Jetzt hat er noch Christian McCaffrey, Brandon Ayuk, kommt jetzt richtig hart raus und
Debo performt.
Die haben jetzt, Brandon Ayuk macht jetzt den Schritt, dass du sagst, Debo ist eine Nummer 1 und Ayuk ist eine 1B.
Ja.
So, also die Defense spielt nice. Out.
Nick Bosa ist gerade, spielt da auch mit über Defensive Player of the Year gerade.
So, und das ist im Gegensatz zu den New Orleans Saints, wo du auch sagen kannst, okay, Andy Dalton gegen die Rams, shit, 84% Completion Percentage. 3 Touchdowns, keine Interception, fast ein perfektes Quarterback-Rating. Alles jubdi-bubdi, aber wird es reichen? Nein. Nicht reichen. Ich gehe ganz klar mit den 49ers.
Me too.
Am Sonntagabend. Das war ist nämlich nichts. Das ist nicht Monday Night.
Nee, das ist der zweite Slot. Die Packers zu Gast Sunday Night in Philadelphia gegen die Philadelphia.
Oh, Eberle hat auf die Packers getippt.
Ach so, hat er? Ich tippe auch auf die Packers.
What?
Mir gefällt gerade nicht, was die Eagles seien die letzten 2 Wochen. Gegen die Colts ganz knapp gewonnen, davor haben sie verloren. Ich habe ein Gefühl auch, dass das wird so wieder so ein kleines Aaron Rodgers so, you forgot about me? You forgot about me game? So, weißt du, was ich meine? Die sind Playoffs kannst du eigentlich schon bei den Packers auch abhaken, aber ich glaube, er wird nochmal hier ein Ding nochmal abreißen. Sunday Night Football, jeder
nein.
guckt. Gegen
nein,
diese
die,
Eagles.
Nein. Brandon Doch. Graham, Robert Quinn, Hargrave, Linville, Jones. Nein, die Defense wird es machen.
In meiner Grafik habe ich auch auf die Eagles getippt. Also, da müsste ich es auch ändern. Verdammt.
Ich gehe mit den Eagles.
Weißt du was? Ich gehe mit den Eagles. Aber ich denke, die Packers gewinnen, weil ich habe es jetzt in der Grafik schon so getippt. Ich kann nicht ändern. Nein, ich kann sowas nicht. Ich mag sowas nicht. Ich muss mit den Tipps gehen, was ich gestern Abend gemacht habe. Aber jetzt irgendwie gerade gibt mir das Packers diesen
ja,
Vibe,
gut,
du hast
Druck aufgebaut. Ich bleibe auch bei meinem Tipp. Du labert.
Nein, verdammt. Ich bleibe bei den Eagles. Aber ich habe ein Gefühl, eat my words game hier. Das ist es.
Nein,
ich glaube, die Packers werden das Ding gewinnen.
Die Eagles, Sirianni wird noch ein bisschen Dünger, bisschen Wasser auf die Blume und dann wird da was Schönes rauskommen. Jetzt kommt Monday Night. Steelers 3-7 gegen Colts 4-6-1.
Uff. Die Colts spielen gut, seit Jeff Saturday der Head Coach ist. Das ist krass. Also sind eins
ja,
haben sie
aber es ist auch Matt Ryan zurück.
Ja, aber ist ja egal. Ist ja egal. Die Steelers.
Da ist er wieder. Wo ist er? Hol ihn mal rüber. Hol ihn mal rein. Hol ihn doch mal rein.
Ja, ist gut. Wir sind jetzt.
Da kann doch mal Gott.
Die Tür geht auf und hörst.
Ey, was ist los mit dir, ey? Also, so, mit wem gehst du? Pittsburgh oder Colts?
Ich tippe zu Hause auf die Colts, weil ich einfach denke auch, dass die Steelers kein starkes Team sind. Gute Defense, seit TJ Watt wieder da ist. Aber die Offense. Offense macht mehr.
Ich glaub,
auch wenn sie jetzt
Defense
letzte Woche gescored haben, aber nee.
Die Defense der Steelers wird es in Indianapolis Colts und Matt Ryan richtig schwer machen. Gehe ich mal von aus. Aber ich glaube, dass Matt Ryan jetzt so mit Play Calling und ich glaube, dass der im Zusammenhang mit Jeff Saturday, die sind ja ähnlich alt schon fast, ne?
Ja, ja.
So, dass die einen geilen Rapport haben und ihr Ding da machen. Aber ich glaube, es wird auch reichen.
Das ist ein guter Punkt.
Für die Pittsburgh Steelers.
Ich glaube, es ist ein guter Punkt. Ich glaube, dass Matt Ryan, weil wir immer darüber gesprochen haben, wer hat die Play-Calling-Erfahrung, ey, Matt Ryan ist so erfahren. Ich glaube, das ist schon, der kriegt viel mehr Spielraum als mit Frank Reich, der sozusagen der Caller war.
Ja, Frank Reich.
Frank Reich. Also, ich tippe auf die Colts. Du auch, ja?
Yes, sir.
Halt, Leute. Morgen College Football haben wir
Georgia Tech gegen Georgia. Das wird ekelhaft,
aber wir werden Spaß haben. Es gibt halt keine anderen Spiele. Michigan spielt gegen Ohio State, aber auf einem TV-Sender, wo ProSiebenMax nicht die Rechte hat. Deswegen haben wir das Spiel, aber egal. Werden wir sehen, aber you never know it. Nicht, dass da ein Upset kommt. Man muss dieses Spiel auch erst gewinnen. Florida State spielt gegen Florida, aber erst mitten in der Nacht. Das ist ein sehr wichtiges Spiel. Rival Week. Leute, wir hatten ja die Black Week unseren Football Bromance Shop 20%. Heute ist ja offiziell Black Friday. Ey, Sami hat da dieses Video schon geschickt, was heute gepostet wird. Also ist noch nicht 100% fertig, aber da kommt noch ein lustiges Video heute auf dem Football Bromance Kanal auf Instagram. Ja. Was haben wir noch?
Keine Ahnung. Hast du gesehen, dass dieser Harry Kane, der Fußballspieler aus Protest. Ja, das ist der Fußballspieler für England.
Aus England, ja.
Ja. Pass auf, der hat vor dem Spiel gegen den Iran, hatte er eine Uhr um und ist damit aufs Feld gegangen oder ist er aufgetaucht. Schön eine Rolex mit Rainbow-Farben für Diversity.
Eine Rolex mit Rainbow-Farben für Diversity.
Das war ein kurzer halbe Million Flex.
Oh, warte mal kurz, ich muss mal kurz einmal ein Paket hin.
Schatz? Okay, Leute, während Björn Werner seine Pakete organisiert, sag ich euch, bleibt geschmeidig, wir sehen uns morgen
ich bin wieder da.
In München, College Football, Samstag, Sonntag, erster Slot mit Dizzy B und Black Hammer, es wird wild. Dieser Podcast wurde euch natürlich wie immer präsentiert. Dieser Podcast wurde euch präsentiert von Visa.
Dem offiziellen Partner der NFL. Habt ein schönes Wochenende, Leute.
Björn, ich weiß, sag das letzte Geräusch.
Oh! Das ist mein Kopfhörer ist rausgefallen. So, bist du bereit?
3, 2, 1, jetzt.
Tschö.